Gut, auf der Seite 47, heute haben wir die Lektion vom Heft Nummer 4, des, vom Bibelpanorama, Heft Nummer 4, Lektion Nummer 6, zweiter Teil, Seite 47. Seite 47. Wir hatten letztes Mal bis zum Kapitel 2, Epheserbrief, bis zum Kapitel 2. Und ja, meiner Meinung nach war das sehr interessant, die ganze Auseinandersetzung von Paulus mit den Predigern der Gesetzlichkeit. Der Apostel Paulus benutzt hier nicht das Wort Gesetzlichkeit, Prediger der Gesetzlichkeit. Aber ich muss das ja übersetzen. Ich muss das erklären, was er mit diesen ganzen Sachen, jüdischen Bräuche und Gesetz, das Wort Gesetz benutzt er oft. Und das Wort Beschneidung benutzt er oft und solche Sachen, die uns dann klar machen, diese Prediger, die Leute, gegen die Paulus predigt, sind die Prediger eines anderen Evangeliums, was eigentlich kein richtiges Evangelium ist, sondern ein falsches Evangelium, eine falsche Botschaft, eine Botschaft des Gesetzes, und werden wir wieder und wieder sehen. Heute werden wir einiges von der letzten Lektion wiederholen. Ja, weil Paulus, er argumentiert und argumentiert immer wieder, dass die Galater und auch wir das wirklich drauf haben, hundertprozentig, dass wir nie in Gesetzlichkeit fallen, dass wir das kapieren, was Gesetzlichkeit ist, wie gefährlich sie ist und was ist dann das Gegenteil von Gesetzlichkeit, was ist dann das wahre Evangelium. Wie sieht das aus? Letztes Mal habe ich so einen Ausdruck benutzt. Das Evangelium des Lebens im Geist oder des Lebens im Heiligen Geist. Ich versuche hier mit ein paar zusätzlichen Wörter, Adjektive hier das Wort Evangelium zu komplementieren, dass man das besser versteht. Um welches Evangelium es geht bei Paulus. Und jetzt sind wir auf Seite 47, ganz oben. Die Wahrheit lautet, die Botschaft des gekreuzigten Christus ist spiegelverkehrt zur Botschaft der Gesetzlichkeit. Andreas, würdest du bitte hier lesen?
Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Galater Kapitel 3, Vers 2.
Danke. Hier setzt Paulus zwei Worte entgegen. Er macht eine Frage. Habt ihr euren Glauben? Das heißt, seid ihr Christen? Warum seid ihr Christen? Was macht euch Christen? Werke des Gesetzes oder die Verkündigung vom Glauben? Und was bedeutet das? Was bedeutet das jetzt ganz klar? Wie ich so sehe, Paulus sagt, wer versucht, sich durch Werke zu retten, der hat keinen Glauben. Der glaubt nicht. Wie kann ich das erklären? Wenn wir glauben, heißt, wir vertrauen Gott. Wir vertrauen Gott jeder Minute. Und wer durch Werke sich retten will, er denkt, ich habe hier meine Regeln, ich habe hier meine Liste von Sachen, die ich tun muss. Ne? Und das ziehe ich jetzt durch. Wenn ich eine Frage habe, dann lese ich die Bibel und suche da drin einen Bibelvers, der mir sagt, was ich tun soll. So war ich eine Zeit lang. Ich sage aus eigener Erfahrung, als ich da circa 60 Jahre alt war, hatte ich so eine Phase. Alles so, was mich beschäftigt hat, habe ich immer mich gefragt oder anderen Geschwistern gefragt, ist dies und das Sünde? Und dann hat einer gesagt, ja, da gibt's einen Bibelvers, und der andere hat gesagt, da gibt's einen Bibelvers, und da habe ich so eine mentale Liste gemacht von Sachen, die Sünde sind, mit den entsprechenden Bibelversen. Versteht ihr? Da steht es das, da steht es das, und so weiter und so weiter. Das heißt quasi ein eigenes 10 Gebot. Das heißt das Gebot 11 bis 20 oder 11 bis 100 von Rolf Dietz. Aber das, so eine Art, das ist konträr zum Glauben. Weil dann sagen, okay, jetzt habe ich meine Regel, jetzt weiß ich, wo es steht, was ich tun muss und so weiter. Und dann muss man nicht mehr vertrauen, dann muss man nicht mehr glauben. jeden Tag zu Gott gehen und sagen, Gott, was soll ich tun? Ne? Was ist dein Wille für mich am heutigen Tag? Und da sagt er, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist bekommen? Woher habe ich gesagt, ja, was macht euch zu Christen? Die Werken oder der Glaube? Es steht, ich habe absichtlich hier dieses Wort rausgelassen, weil das möchte ich betonen. Das ist der Kern von unserem geistlichen Leben. Wenn wir Christen sind, was bedeutet das dann? Dass wir den Geist haben. Versteht ihr? Das ist ein Synonym. Habt ihr den Geist bekommen? Das ist die gleiche Frage, als du fragst, seid ihr Christen? Bist du ein Christ? Hast du den Geist bekommen? Verstehst du? Die gleiche Frage. Hast du den Geist bekommen? Bist du ein Christ? Bist du ein Nachfolger Jesu Christi? Es sind Synonyme. Ne? Es geht alles immer um Geist, um den Heiligen Geist, um geistliches Leben. Ne? Darum habe ich gesagt, die Zusammenfassung heißt das Evangelium des Lebens im Geist, im Heiligen Geist. Einige Geschwister hatten folgenden Prozess durchlaufen. Isaias, würdest du lesen, bitte?
Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Galater 3, Vers 3.
Ja, dieser Prozess passiert oft, würde ich sagen. Passiert oft, dass Menschen jetzt sich bekehren und sich freuen. Oh, jetzt bin ich im Geist, jetzt habe ich Gott in mein Herz, Jesus in mein Herz, den Heiligen Geist in mein Herz. Und dann kommen die, sagen wir so, gut gemeinten Geschwister und sagen, toll, dass du dich bekehrt hast, jetzt habe ich hier eine kleine Liste von Regeln, die werden dein Leben erleichtern, dann wird alles glatt laufen, tue das und ist alles garantiert, bis du stirbst, dann gehst du im Himmel. Aber das ist eine Lüge, das ist falsch, das ist falsch. Wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Apostel Paulus macht immer diese Vergleich. Fleisch und Gesetz. Gesetz, das Wort Gesetz, habe ich schon öfter erklärt. Im Neuen Testament bezieht sich meistens auf die mosaische Religion oder dann hier in diesem Fall auf Teile davon. Teile. Jüdische Bräuche, wie jetzt Beschneidung zum Beispiel, ist ein großes Thema hier. Aber wir könnten hier andere Sachen nehmen, wie jetzt Schweinefleisch zu essen vermeiden und solche Sachen. Den Sabbat halten und so weiter. Im Geist geleiteten Leben zu bleiben, ist nicht leicht. Ne? Weil, ja, jeden Tag zu Gott gehen und sagen, Gott leite mich, Gott zeige mir den Weg. Jeden Tag die Bibel lesen. Ne? Viele sagen, ja, Rolf, du lehrst den Geist geleitetes Leben, das heißt, wir können unsere Bibel wegwerfen. Ne? Wer so denkt, hat es nicht verstanden. Der Heilige Geist hat die Bibel gesprochen. Und wenn der Heilige Geist was anderes sagt als die Bibel, dann ist es nicht der Heilige Geist, dann ist es ein böser Geist oder der Fleisch. Der Heilige Geist sagt immer das Gleiche als die Bibel oder im gleichen Sinne der Bibel. Wir lesen die Bibel und der Heilige Geist, der erklärt uns die Bibel, er redet zu uns durch die Bibel, aber auch direkt zu uns, wenn wir gehorchen, wenn wir demütig sind, wenn wir glauben. Er führt uns. Ne, noch gestern habe ich mit jemandem mich unterhalten, der erzählt hat, ein Bruder erzählt hat von einem anderen Bruder. Und dieser erste Bruder hat den anderen Bruder erzählt über ein Gesicht, das er gehabt hatte. Und dieser andere Bruder hat gesagt, nee, sowas gibt es nicht mehr. Sowas gibt es nicht mehr. Ne? Und ja, wenn wir das hier studiert haben, ne, dann wissen wir, ja, wir Christen, was ist unsere Marke, was ist unser Zeichen, dass wir geistgeleitet sind, voll des Geistes, dass wir, als wir uns bekehrt haben, den Heiligen Geist bekommen haben und der muss uns auch leiten. Wir können nicht sagen, okay, ich habe den Heiligen Geist bekommen, als ich mich bekehrt habe, und dann, so, jetzt folge ich die Buchstabe. Nee, das geht nicht. Die Buchstabe, die tötet den Geist. Die Juden brüsteten sich, Abrahams Kinder zu sein. Jetzt eine kleine Änderung am Thema. Paulus argumentiert, dass wahre Kinder Abrahams nicht die leiblich Abstammenden sind oder die, die Regeln einhalten, sondern die, die tatsächlich auch so glauben und wandeln wie Abraham. In ihm sollen alle Völker gesegnet werden, unabhängig von der Abstammung. Vers 7. Die aber, die unter Gesetzen und Regeln wandeln, sind verflucht. Ihr merkt schon, ein paar Sachen wiederholen sich, wie das mit dem Verfluchen. Letztes Mal haben wir gemerkt, dass Paulus zwischen die Zeilen das durchsickern lässt, dass er wirklich wütend war durch diese Situation. Und in seinen Wörtern merkt man seine Wut, wie er sagt, seid ihr schon abgefallen und lebt ihr im Fleisch wieder und so weiter. Wir merken, dass er, durch das Brief hier seine Gefühle ausdrückt. Er sagt, Leute, bitte hört damit auf. Als er im übertragenen Sinn jetzt seine Leser hier im Kragen nimmt und sagt, hört damit auf, wacht auf. Und warum nennt er hier Abraham? Abraham ist ganz wichtig in diesem Bezug, weil Abraham vor, wie viele Jahre vor, 400 Jahre ungefähr, sagen wir, schätze mal, vor Moses gelebt hat, oder? Kann dir mich hier helfen, jemand? Ungefähr, ich sage mal, Pi mal Daumen. Abraham viele Jahrhunderte vor Moses gelebt hat. Und Abraham ist der Vater der Glaubenden, Vater des Glaubens. Und Paulus erwähnt immer Abraham, weil dieser Bezug total wichtig ist. Er zeigt, Leute, das, was Moses gemacht hat, das war wichtig, das hatte eine wichtige Bedeutung, aber das war nur ein System, um zu helfen, Jesus zu verstehen. Aber der richtige Glaube, der Glaube, den Gott gefällt, ist nicht der Glaube von den Menschen, die dann diese ganzen Opferungen und Zeremonien, Rituale machen, die die mosaische Religion vorschreibt, sondern die Menschen, die in ihren Herzen den Glauben haben wie Abraham. Auch die Menschen, die nach Moses zur Welt gekommen sind. Auch jetzt die Propheten des Alten Testaments etc. Im Grunde war der Glaube der Propheten oder von David und von Moses immer der Glaube an Gott. Der persönliche Glaube an Gott wie der Glaube Abrahams. Das ist der Maßstab. Hat eine Person den Glauben wie Abraham, dann ist diese Person gerettet. Und die Rituale und Zeremonien, die haben vielleicht ein bisschen geholfen, diesen Glauben zum Ausdruck bringen. Okay? Zum Ausdruck bringen. Die Reue, zum Beispiel Opfer machen, um Reue zu zeigen. Aber die meisten haben das Gegenteil gemacht. Die haben gesagt, okay, jetzt mache ich ein Opfer und dann muss Gott mich retten. Ohne, dass mein Herz bereut oder dass mein Herz wirklich glaubt. Versteht ihr? Leider war das so. Die Leute haben es immer umgekehrt. Ja, da sehen wir, dass die Botschaft des Gesetzes, die Botschaft der Einhaltung von Regeln, sich sehr rasant verbreitet. Der Mensch, der fleischliche Mensch, der will das. Komischerweise. Komischerweise will das Fleisch immer Regeln haben. Es ist einfach, ich sage mal so, ein bisschen leichter zu verstehen, wenn man sagt, so, hier hast du eine Liste, das musst du tun. Ist leichter, als zu sagen, lies die Bibel und der Heilige Geist wird dich leiten. Versteht ihr? Regeln sind einfacher. Jetzt zum Vers 11. Der Vers 11 redet über die Gerechtfertigung durch den Glauben. Und es gibt Leute, die sagen, ja, schau mal, Epheser 3,11. Rechtfertigung durch den Glauben. Das heißt, wenn du Glauben hast, bist du rechtfertigt, bist du gerettet. Alles falsch, weil Rechtfertigung und Errettung sind zwei verschiedene Wörter, die zwei verschiedene Bedeutungen haben. Aber noch mehr falsch ist dieser Gedanke. Ja, du hast Glauben, bist du rechtfertigt. Weil für die meisten das Wort Glaube jetzt mit einem religiösen Glauben verbunden ist. Religiösen Glauben. Und das ist völlig falsch. Die meisten Leute verstehen diesen Vers. Okay, du gehst manchmal in die Kirche, du glaubst, dass es da oben einen Gott gibt. Gut, du bist rechtfertigt, du bist gerettet. Versteht ihr, wie dieser Vers missbraucht werden kann? Weil wenn Paulus sagt, rechtfertigt durch den Glauben, dann muss man auch den Vers im Zusammenhang lesen. Das heißt, welchen Glauben meint er dann? Ja, dieser Glaube, durch den man den Geist bekommt, haben wir gelesen, Galater 3,2. Durch den man den Geist bekommt hat. Dieser Glaube macht uns gerecht. Christus erfüllte das Gesetz, damit wir durch Glauben leben können und den Heiligen Geist empfangen. Durch Jesus können wir vom Geist geleitet und erfüllt wandeln. Wolfgang, würdest du bitte lesen? Halleluja. Er zeigt immer auf Abraham. Der Segen Abraham ist zu den Heiden gekommen. Wieso? Weil Gott Abraham versprochen hatte. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Er verbindet das alles. Er verbindet das Alte Testament ganz am Anfang mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Er verbindet alles zusammen. Der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen. Ganz wichtig. Damit, das ist das Ziel, wir durch den Glauben gerettet werden. Nein, da steht es nicht. Da steht, den Geist, den Heiligen Geist empfingen. Dann merken wir, dass oft Errettung und Empfang des Heiligen Geistes Synonyme sind für Paulus. Wer behauptet, er ist errettet, aber den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht errettet, versteht ihr? Und wer errettet ist, der hat den Heiligen Geist, der bekommt den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist das neue Leben im Geist, ist das geistliche Leben, weil Gott ist Geist, Gott ist Leben und wenn wir uns bekehren, bekommen wir ihn. Ist alles verbunden. Und wenn jemand den Geist nicht folgt, dann folgt er nicht Gott und glaubt auch nicht an Gott. Alles ist verbunden. Amen. Der verheißen worden war. Und Paulus nennt hier 8-mal diese Verheißungen. Im Vers 14, 16, 18 und 29, 4-mal wiederholt er die Verheißung, was Gott zu Abraham gemacht hatte, die ganze Welt zu segnen. Und 4-mal, Vers 2, 3, 4 und 14, wiederholt er die Verheißung der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er verbindet diese zwei Verheißungen. Er nimmt, Leute, das, was ich sage, habe ich nicht erfunden, sondern schau mal, das steht schon im Alten Testament. Die Verheißung, dass durch Abraham, durch den Glauben Abrahams, die ganze Welt gesegnet wird. Und das ist der Glauben, was ihr so haben sollt. Der Glaube Abrahams. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde auch versprochen, auch über alle Völker. Gleich wie der Glaube, gleich wie der Segen Abrahams über alle Welt, auch die Ausgießung des Geistes. Paulus macht es hier 8-mal in diesem Kapitel. Er verbindet Glauben vom Abraham oder Glauben wie Abraham mit Ausgießung vom Heiligen Geist. Und damit will er sagen, Leute, ohne Heiliger Geist, kein Glauben wie Abraham. Glauben wie Abraham, dann mit dem Heiligen Geist. Trennen kann man das nicht. Und damit bekämpft er diese Gesetzlichen. Diese Gesetzlichen, die haben gesagt, okay, du willst glauben wie Abraham, kein Problem, dann musst du hier ein paar Regeln einhalten. Das heißt, die haben das gebrochen. Die haben das getrennt. Den Geist vom Glauben. Auf der nächsten Seite. Das Gesetz ist in mancher Hinsicht gut und nützlich, kann aber nicht erretten und auch nicht das geistliche Leben schenken. Tatjana, würdest du bitte lesen?
Ist nun das Gesetz gegen die Verletzung des Wortes? Das sei fern. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Galater 3, 21.
Ganz klar. Das Gesetz ist nicht schlecht, ich sage mal so. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist gut, weil es von Gott gegeben wurde. Gott hat es gegeben, Gott würde nie was Schlechtes geben. Aber es hatte einen bestimmten Ziel. Das ist das Problem. Die Menschen erkennen diesen Ziel nicht. Das Ziel war, die Sündhaftigkeit aufzudecken. Dass wir merken, dass wir Sünder sind. Ein So ein Text ist mir klar geworden, wo Paulus sagt, dass das Gesetz die Sünde fördert. In Römerbrief. Das Gesetz fördert die Sünde. Und wie? Ja, weil das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann denken wir, ich soll nicht Ehe brechen. Und umso mehr ich daran denke, umso mehr möchte ich im Grunde Ehe brechen. Versteht ihr? Ne? Ich denke immer, oh nein! Ne? Das heißt, das Gesetz fördert die Sünde, ja, weil wir immer daran denken. Wenn es das Gesetz nicht gäbe, dann würden viele Leute gar nicht denken, was ist dann Ehebruch und so, ne? Würden vielleicht gar nicht zu diesen Gedanken kommen. Ja? Aber wir brauchen das Gesetz, damit wir merken, ich bin ein Sünder, versteht? Ich denke so viel daran. Ne? Und dann brauchen wir den Geist, damit wir nicht mehr immer am Gesetz denken. Damit die Liebe uns erfüllt, damit die Treue Gottes uns erfüllt. Und diese Treue wird dazu führen, dass wir nicht mehr möchten, Ehe brechen und töten und stehlen und so weiter. Und das heißt, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist gut, weil es uns hilft, zum Beispiel Gott besser zu verstehen. Dass Gott ein heiliger Gott ist, dass Gott die Sünde nicht mag und solche Sachen. Das Gesetz kann uns in vieler Hinsichten helfen. Aber was kann das Gesetz nicht? Es kann nicht lebendig machen. Es kann uns nicht erfüllen mit Heiligen Geist. Das kann das Gesetz nicht machen. Ne? Darum, was brauchen wir, um erfüllt zu werden mit Geist? Das heißt mit Gott. Glaube. Durch Glaube. Glaube ist immer verbunden mit Geist. Geist und Glaube immer verbunden. Und Gesetz steht dagegen. Ne? Ihr merkt schon. Das ist eine Entscheidung. Entweder man folgt das Gesetz oder man glaubt und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei Positionen. Vers 24, das Gesetz war ein, in Klammern, Lehrmeister, ein Grundschullehrer. Das heißt, so wie ein Grundschullehrer das Kind vorbereitet auf das erwachsene Alter, so die mosaische Religion hat das Feld vorbereitet auf die Erscheinung des Sohnes Gottes, der seine Nachfolger zu Kindern Gottes macht. Ne, versteht ihr? Gott hat das Gesetz, die mosaische Religion zu Moses gegeben, damit wir verstehen, was Jesus getan hat. Dass er das Lamm war, das wahre Lamm, und alle anderen Lämmer waren nur symbolisch für Jesus. Aber Jesus ist dann jetzt gekommen. Betty, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Mhm. Denn ihr aber alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Galater 3, 26, 27.
Hier wird es wieder klar. Durch den Glauben, was passiert durch den Glauben? Nicht eine Religion. Weil viele denken, ja, Glauben an Jesus heißt, eine Religion anzuhängen. Eine Religion. Letztes Mal habe ich das erklärt, ich erkläre es wieder. Ne? Die Juden, die haben ihre Religion bekommen, die hatten, ne, durch Moses. Diese Religion ist nicht mehr gültig, aber die viele Juden, die machen die trotzdem weiter. Durch Moses bekommen. Religion im Sinne von, ja, Rituale, Zeremonien, Priestern, Tempel, heilige Gegenstände, Talare und Kerzen und so weiter und so weiter. Die ganzen Paramente, ne, die ganzen Rituale, Zeremonien und so weiter. Und viele denken, okay, jetzt sind wir Christen, wir sind keine Juden, und dann haben wir unsere Regeln, unsere Tempel, unsere Priester, unsere Talare, unsere Altare und so weiter, unsere Kerzen. Ne? Das ist völlig falsch, völlig falsch. Jesus hat das nicht gelehrt, Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst einen Tempel bauen, ihr müsst Priester haben, ihr müsst Kerzen haben, ihr müsst Altare haben und so weiter. Jesus hat das gar nicht gelehrt und ist völlig gegen seine Lehre. Diese ganzen Sachen sind völlig gegen seine Lehre, weil jetzt die Anbeter Gottes beten ihn im Geist. Im Geist, nicht durch Tempel und so weiter. Im Geist ist die Anbetung und Gott macht uns zu Kinder Gottes, zu Söhne Gottes, weil wir haben Christus angezogen. Das ist der Punkt. Die Nachfolger der mosaischen Religion, die hatten nicht Gott angezogen. Ne? Die glaubten an einen entfernten Gott. Und Jesus hat angefangen zu predigen und gesagt, tut Buße, glaubt an das Evangelium, weil das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist die Botschaft. Das Reich Gottes ist jetzt hier, bei uns, in uns. Das ist die neue Botschaft. In uns, und wir haben Christus angezogen. Das heißt, Christus ist in uns, der Geist ist in uns und wir haben ein neues Leben. Dieser Geist belebt uns, ne, geistlich, und wir sind dann Söhne Gottes, Kinder Gottes. Anders als die im Alten Testament. Die waren keine Kinder Gottes. Die waren religiös, aber wir sind Kinder Gottes. Gut, Themawechsel, ein kleines Themawechsel. Christus unterscheidet nicht zwischen Juden und Griechen. Das heißt, Grieche, dieses Wort bedeutet nicht Juden. Christus unterscheidet nicht zwischen Mann und Frau, auch nicht nach der sozialen Stellung. Das heißt, ob arm oder reich, das interessiert Jesus nicht. Das heißt, Christus schaut nicht auf eine Person und sagt, oh, der ist Jude, in den gehe ich rein. Der ist nicht Jude, der ist Grieche oder der ist Heide, der ist Brasilianer. Nein, in den gehe ich nicht rein. Ne? Oder der ist eine Frau, da gehe ich nicht rein. Ne? Viele sagen Sachen, die sowas quasi zu verstehen lassen. Ne? Dass Frauen irgendwie nicht den Heiligen Geist haben oder nicht so wichtig sind wie Männer oder sowas. Ne? Das macht mich auch wütend. Das macht mich wütend, dieses Sexismus. Ne? Ja. Gut. Andreas, bitte den nächsten hier. 3,28.
Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Galater Kapitel 3, Vers 28.
Ja, ganz klar. Früher gab es diese Unterscheidung. Die Grieche, die mosaische Religion, die hat gesagt, so Leute, ihr seid das auserwählte Volk, alle anderen sind ne, minderwertig oder ungläubig und so weiter. Aber Gott hatte Abraham versprochen, in dir werden alle Völker der Welt gesegnet werden. Das heißt, nach Jesus Christus hat sie Tor und Tür geöffnet für alle Menschen. Alle Männer, Frauen, egal ob, ne, aus welchem Volk, ob reich oder arm, alle. Wer an Jesus glaubt, ist vereint mit Jesus Christus, ist ein Teil seines Leibes, ist ein Kind Gottes. Und es geht noch weiter. Isaias, liest du bitte hier den nächsten?
Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Galater 3, Vers 29.
Ja, dann seht ihr, wie es wichtig ist, dass wir auch diese Wörter aufschlagen. Zum Beispiel hier das Wort Same. Ne? Same, wenn wir dieses Wort lesen, dann würden einige denken, ja, so ein Korn, was man in die Erde wirft. Ne? Aber hier wird völlig was anderes gemeint. Hier wird gemeint Nachfahren. Abrahams Same bedeutet Abrahams Nachfahre. Ganz klar? Klar für euch?
Ja.
Ne? Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Das heißt, wenn wir Christus angehören, dann sind wir Nachfahren Abrahams. Habt ihr das kapiert? Habt ihr das kapiert?
Ja.
Wer sind die Nachfahren Abrahams? Die Juden. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir wahrhaftig Juden. Im geistlichen Sinn. Im geistlichen Sinn. Ne? Ganz wichtig, dieser Vers ist ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion über die ne, Judaisierung und messianische Juden und diese ganzen Geschichten. Dieser Vers ist wichtig. Wenn ich zu Christus angehöre, dann ist jetzt unwichtig, ob ich jetzt 12,5% jüdischen Blut habe oder nicht. Versteht ihr? Das ist egal. Das interessiert in dieser Zeitspanne nicht. Ne? Wenn wir dann, wenn die Gemeinde Jesu entrückt wurde, dann wird es wieder ein Thema sein. Aber in dieser Zeitspanne, wo wir leben, sind wir vollwertige Juden. Das heißt, die ganzen Verheißungen, die auch den Juden gegeben wurden, die gelten uns. Wir sind Nachfahren Abrahams, weil was zählt, ist der Glaube Abrahams. Das heißt, die Menschen, die so glauben wie Abraham, sind seine wahren Nachfahren und nicht die Menschen, die jetzt hier seine DNA haben. Ne? Logischerweise hat Paulus nicht dieses Wort benutzt, ne? Aber nur, dass ihr das versteht. Für Gott geht es nicht um Einhaltung von Gesetzen oder religiösen Bräuchen, sondern um die Frage, ob man ein Kind Gottes durch Jesus geworden ist und dadurch Erbe vom Reich Gottes. Merkt ihr? Ne? Wir sind Abrahams Same, weil wir glauben, da sind wir Erben Gottes, Kinder Gottes. Ne? Das heißt, meine Kinder werden erben, was ich hinterlassen werde. Ne? Wird nicht viel sein, aber das heißt, hoffentlich schon, aber ne, das Prinzip gilt. Die Kinder erben, ne? Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Erbe vom Reich Gottes. Und das ist die Frage, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Und das Gesetz, die Einhaltung von Regeln, kann kein Mensch zu ein Kind Gottes machen. Nur der Glaube und nur der Heilige Geist, was verbunden ist, kann eine Person zum Erbe, zum Kind, zum Sohn Gottes machen. Paulus wundert sich, dass die Galater, nachdem sie Gott persönlich kennengelernt hatten, zurück zum System der Einhaltung von Regeln und Bräuche fielen. Zum Beispiel religiöse Feiertage und Feierzeiten, Vers 10. Paulus fürchtet, dass seine Arbeit umsonst war. Wer zu einem solchen System zurückgreift, wandelt die persönliche Beziehung zu Gott in eine unpersönliche, macht Gott zum Götzen. Ja, ich versuche auch immer zu erklären, warum es so schlimm ist, die Gesetzlichkeit. Weil viele würden sagen, ja, wo liegt das Problem? Ein bisschen Gesetzlichkeit, ein bisschen Regeln, gehorchen ist nicht schlimm. Aber ja, wie hier der zum Beispiel religiöse Feiertage und Feierzeiten. Paulus bekämpft das. Er sagt, Leute, ne, die Juden, die hatten ihre 7 Feste. Und es gab Leute, die sagen, okay, wir sind Christen, aber wäre nicht schlimm, wenn wir auch die 7 Feste halten. Ne, Paulus, der greift sich im Kopf. Er sagt, Leute, wenn ihr wieder zurück zu diesen Regeln fällt, ne, dann war meine Arbeit umsonst. Warum habe ich gepredigt, dass ihr euch bekehrt von den Sünden und den Heiligen Geist empfängt, wenn ihr jetzt den Heiligen Geist ablehnt. Ja, warum? Ja, weil wer solchen System zurückgreift, wandelt die persönliche Beziehung zu Gott in eine unpersönliche. Kapiert ihr das? Die religiösen Menschen, die gesetzgeleitete Menschen, für die ist Gott ein entfernter Gott. Ein Gott, der da oben ist, und dem man gefallen muss durch Regeln, durch ne, Gesetzen. Die denken, oh Gott, der ist da oben und wenn ich diese Regel halte und dieses Gesetz halte, dann wird Gott ganz, ganz glücklich. Ne? Versteht ihr, so ein religiöser Gedanke, so ein kindischer Gedanke, so wie die Indianer, ne? Wenn die sagen, oh, es regnet nicht, wie können wir machen, dass die Götter da ganz glücklich werden? Oh, wir machen so einen Tanz und dann werden die Götter so ganz, oh, toll, wie die Indianer tanzen und so weiter. Ne? Lass uns ein bisschen Regen geben. Ne? Das heißt, das ist Götzengedanke, versteht ihr? Götzengedanke. Und die religiösen Menschen, die Menschen, die jetzt Regeln einhalten, die haben den gleichen Gedanken. Die sagen, Gott wird glücklich, wenn ich diese Regel und jene Regel halte. Ne? Und dadurch machen sie Gott zu einem Götzen. Das heißt, Gott, der lebendige Gott, der will uns führen und leiten jeden Tag in einen besonderen, persönlichen Weg. Und diese Leute, die jetzt Regeln einhalten wollen, die sagen, ne, sowas wie einen persönlichen, besonderen Weg gibt es nicht. Es gibt allgemeine Regeln, die für alle Menschen gelten. Und wichtig ist, dass du dich an diese Regeln hältst. Versteht ihr, wie es gegensätzlich ist? Ne? Wie es gegensätzlich ist. Wir glauben an einen Gott, der uns persönlich leitet jeden Tag. Und diese Gesetzlichen, die glauben an einen Gott, der gesagt hat, okay, hier habt ihr ein paar Regeln und ich ziehe mich zurück. Versteht ihr, der Unterschied? Wir müssen diesen Unterschied verstehen. Gut, er macht einen kleinen Ausflug hier und fragt sich, warum tun diese Lehrer das? Warum gibt es Leute, die die Freude haben, die Gesetzlichkeit zu predigen? Das hier ist ein Argument, um sich zu rühmen, sagt der Apostel Paulus, um sich zu rühmen. Aber wieso kann sich jemand rühmen, der die Gesetzlichkeit predigt? Ja, weil er sieht, oh, schau mal, ne, ich habe diese Regel eingeführt und diese Regel eingeführt und jetzt macht der Bruder so und so und die Schwester so und so, die folgen schon diese Regel und so, schau mal, ne, ich habe die unter Kontrolle, die gehorchen mich. Ne, und das ist ein Ruhm. Oh, schau mal, wie diese Gemeinde tanzt nach meiner Musik. Das ist Eigenruhm. Ja. Paulus leidet, weil er merkt, dass es den Galatern schwerfällt, zu verstehen, dass Christus in ihren Herzen leben und wachsen soll. Isaias?
Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19.
Ja. Er sagt, okay, 4, 19, ne? Er sagt, Leute, Jesus muss in euch wachsen. Gestalt gewinnen. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser Ziel. Sein wie Jesus, das ist unser Ziel, dass er in uns wächst und wir immer kleiner werden. Dass er, ja, dass wir, wie man so sagt, Christus lebt in uns und wir leben nicht mehr selbst. Christus muss in uns leben und wachsen, darum geht es. Und nicht um Einhaltung von Gesetzen, von Regeln. Versteht ihr, das sind zwei völlig verschiedene Systeme. Entweder wächst Jesus in mir, Jesus wird immer größer in mein Herz, immer gegenwärtiger und mein eigenes Fleisch immer kleiner, immer abtöten, oder ich folge Regeln. Ja? Das sind zwei Modelle, die nicht zusammenpassen. Kapitel 5. Paulus lädt uns ein, die Freiheit zu wählen. Gesetzlichkeit ist Knechtschaft, Geist geleitet zu sein ist Freiheit. Bette, würdest du bitte hier Galater 5,1 lesen?
So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Galater 5.
Ja, merkt ihr, er stellt uns vor eine Wahl. Er sagt, was wollt ihr? Wollt ihr das oder das? Wollt ihr links oder rechts? Aber die beiden zusammen geht nicht. Entweder der Joch der Knechtschaft oder die Freiheit. Was ist die Freiheit? Geist geleitet zu sein. Und Knechtschaft heißt unter Gesetze, unter Regeln, unter Bräuche zu leben. Das sind zwei Systeme. Freiheit heißt, ja, das Wort Gottes zu folgen, aber der Heilige Geist offenbart uns, zeigt uns jeden Tag, jeden Moment. Das ist Freiheit. Und die Gesetze folgen, die sagen, oh, ich tue das und tue jenes, aber sie leben immer bedrückt. Die denken, oh, habe ich jetzt alle Regeln eingehalten oder vielleicht habe ich eine vergessen und so weiter. Immer bedrückt, immer besorgt. Aber wer den Heiligen Geist folgt, der weiß, oh, der Geist leitet mich. Und wenn ich mit dem Geist im Klaren bin, wenn ich harmonisiert bin mit dem Heiligen Geist, das heißt, wenn ich meine Sünden bereut habe, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich anbete, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist und er mich leitet, ne, dann muss ich mich einfach leiten lassen und fertig. Das ist leicht. Das ist Freiheit. Jetzt nennt er hier das Thema Beschneiden. Wer sich beschneiden lässt, zeugt, dass er zurück zur Gesetzlichkeit gefallen ist. Dem nützt Christus nichts mehr. Der hat die lebendige Beziehung zu Jesus abgelehnt. Für einen Christ hat die Beschneidung überhaupt keine Bedeutung. Ganz wichtig, wenn ihr schon mal euch Gedanken gemacht habt, ob ihr euch beschneiden lassen sollte oder nicht, ne? Dann hier ist eine Antwort. Ne? Ich habe hier ein bisschen gelacht, weil ich bin zu 99% sicher, dass ihr euch noch nicht solche Gedanken gemacht habt. Hoffentlich nicht. Ne? Oder Andreas, hast du schon darüber nachgedacht?
Ja, ich denke jedes Wochenende darüber.
Gut. Ne? Ganz klar, für einen Christ hat die Beschneidung überhaupt keine Bedeutung und wer sich beschneiden lässt, zeugt, dass er zurück zur Gesetzlichkeit gefallen ist. Ganz klar, hier im Vers 2, ne, was wir nicht gelesen haben, aber ich nenne ne, hier die Verse in Klammern, die Adressen, damit ihr das nachlesen könnt. Ganz wichtig, ne, ganz wichtig. Das heißt, zur Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, war das 100-mal wichtiger als heute, weil viele haben sich beschneiden lassen, versteht ihr? Damaligen Zeit, heute nicht. Heute sind andere Themen in der Tagesordnung. Das heißt, heute steht die Gesetz, die Beschneidung symbolisch für andere Sachen, für andere Regeln, Gesetze und Bräuche, die so die Gemeinden versuchen oder Geschwister in Gemeinden versuchen, anderen aufzustülpsen. Die Lehre der Gesetzlichkeit ist stark und verbreitet sich rasant, weil der fleischliche Mensch von Natur aus zur Gesetzlichkeit tendiert. Andreas, würdest du bitte? Ja.
Ein wenig säuert euch, durchsäuert den ganzen Teig. Galater Kapitel 5, Vers 9.
Ne? Er sagt, Gesetzlichkeit, die verbreitet sich rasant, wie ein Sauerteig im Brot. Ne? Du mischst das und dann ist der ganze Brot voller
Hefe,
ne? Die Blasen, die zeigen das. Ne? Alles. Der ganze Mehl ist dann, ne? Und so die Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit ist voll gefährlich. Ne? Oh, hier ein paar Regeln einzuhalten, ne? Ist nicht schlimm, ne? Du gehst nicht in die Hölle, nur weil du mit zwei, drei Regeln einhältst, ne? Das heißt, ist sehr gefährlich. Viele, viele rutschen so ganz langsam und so schnell in dieser Richtung. Da müssen wir uns wirklich aufpassen. Ja, logischerweise denken immer wieder Leute, Rolf, du sagst, man kann sündigen, man darf alles falsch machen, weil man keine Regel mehr folgt, weil man keine Gesetze mehr folgt. Versteht ihr? Viele würden jetzt in diesem Moment so argumentieren. Okay, dann müssen wir sagen, nein, wer erfüllt ist mit dem Geist Gottes, der die Bibel geschrieben hat, der tut die Sachen nicht, die die Bibel verbietet. Ne? Wer diese böse Sachen tut, der hat den Geist Gottes nicht. Das sagt die Bibel und das ist ganz klar. Das heißt, wer Sachen tut, die gegen den Geist Gottes sind, kann den Geist Gottes nicht haben. Das heißt, wenn wir die Bibel folgen, dann haben wir auch und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann tun wir auch die Sachen, die da drin stehen, aber nicht als Gesetze, nicht als Satzungen. Nicht als Satzungen, das ist der Punkt, der wichtige Punkt, das wir verstehen müssen. Da stand es, das Gesetz ist in mancher Hinsicht gut, aber nicht als Satzungen. Paulus hat irgendwo geschrieben, dass das Gesetz in Satzungen nicht mehr gibt, es nicht mehr gültig ist. Ja, was ist dann das Gesetz in Satzungen? Ich denke, das hilft uns zu verstehen. Satzungen sind wie Paragraphen im deutschen Gesetzbuch. Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, du darfst dies nicht tun, du darfst jenes nicht tun, das ist verboten und so weiter. Das sind Satzungen. In diesem Sinn ist das Gesetz nicht mehr. Aber wie ist das Gesetz dann? Ja, wie gesagt, dass wir verstehen, dass Gott heilig ist, dass wir Sünder sind und so weiter. Das Gesetz hilft uns, aber nur in diesem geistlichen Sinn. Lass mich noch einmal betonen, dass Gesetzlichkeit sich schnell verbreiten kann. Wir müssen die Augen offen halten gegen die Gesetzlichkeit. Die verbreitet sich schnell. Gleich kommen Menschen und fangen an zu sagen, ja, wie wäre es, wenn jetzt die Männer und die Frauen getrennt sitzen in der Gemeinde, Männer hier, Frauen da. Ne? Ich benutze ein ganz lächerliches Beispiel, aber es gibt dann andere ähnliche oder ne, Beispiele für solche Gesetze, die man dann einführt und alle sagen, schau mal, wie heilig diese Gemeinde, weil er hat eine ganz tolle Regel hier, ne, die sie abhebt von den anderen. Die anderen, die sind schlimm, die Männer und Frauen sitzen alle zusammen. Wie schlimm kann das sein? Aber unsere, nein. Verstehst du? Ich versuche das hier ein bisschen lächerlich zu machen, damit ihr das versteht, wie diese Menschen, die gesetzlich sind, die denken, sie sind was Besseres als die anderen. Aber eigentlich haben sie den Heiligen Geist nicht, die haben den Heiligen Geist abgelehnt, weil der Heilige Geist das nicht sagt. Wer das Kreuz und die Freiheit im Geist lehrt, wird verfolgt, weil er die Gesetzlichkeit ablehnt. Ne? Versteht ihr? Wer so solche Sachen lehrt, wie ich jetzt lehre, der wird sofort nachgesagt, dass ich jetzt die Bibel wegwerfe, dass ich die 10 Gebote zerrissen habe, dass ich jetzt Sünde predige und solche Sachen. Ne? Das gleiche passiert mit Paulus. Er wurde verfolgt, er wurde geschlagen, er wurde rausgeworfen, er wurde verschimpft, er wurde verleugnet etc. Weil er versucht hat, den Menschen einen Leben nach dem Heiligen Geist beizubringen, der den Willen Gottes viel mehr erfüllen kann als jedes Gesetz. Erinnert euch, was Jesus gesagt hat. Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr nie in das Reich Gottes eingehen. Was hat er damit gemeint? Genau das hier. Wer sich an Gesetzen festhält, der versteht den Willen Gottes nicht. Der hat gar nichts verstanden. Wir können nur verstehen den Willen Gottes, ja, wenn Gott selbst in unserem Herz lebt und uns selber jede Minute erklärt, welcher sein Wille ist. Nur so können wir den Willen Gottes wirklich verstehen und tun. Tun ist auch wichtig. Tun, nicht nur verstehen, aber tun. Verstehen und tun. Nur so, jeden Moment. Verstehen und tun. Und so können wir die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen. Weil wir dann jeden Moment gehorchen. Weil die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben ihre Regeln, aber diese Regeln, die betreffen nicht jeden Moment. Vielleicht einmal in der Stunde müssen sie denken, oh, jetzt gibt es dieses Gesetz, was ich da anwenden muss. Und dann in einer Stunde wieder, ja, dieses Gesetz. Aber wir, die den Heiligen Geist folgen, wir folgen ihm jeder Sekunde. Jede Zeit, weil er uns leitet. Das ist der Kernpunkt. Freiheit bedeutet nicht Fleischlichkeit. Freiheit soll zum Dienst in Liebe anspornen. Streitsüchtige Christen zeigen, dass sie nicht in der Freiheit leben. Ja, hier wird klar, Paulus sagt, ja, ihr sagt, ja, den Heiligen Geist haben wir, aber ihr streitet euch, ne, dann habt ihr nicht verstanden, was es heißt, die Freiheit im Heiligen Geist. Weil die Freiheit im Heiligen Geist ist nicht die Freiheit, das Böse zu tun, sondern die Freiheit, die anderen Menschen und die Gemeinde zu dienen und zu lieben. Das ist die Freiheit, die der Heilige Geist uns gibt. Wer denkt, Freiheit heißt, das Böse zu tun, der ist frei im Teufel. Er wird geleitet vom Teufel. Und wer geleitet vom Geist ist, der denkt am Dienst, an Liebe. Vers 16 bis 22. Im Grunde ist die Frage nicht Judentum versus Evangelium, sondern Fleisch versus Geist. Gesetzlichkeit ist Ausdruck von Fleischlichkeit. Ja, das ist der Punkt. Die gesetzlichen Menschen, die folgen ihr Fleisch, das heißt, die folgen ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen menschlichen Gedanken, obwohl sie die aus der Bibel genommen haben. Die lesen die Bibel und bilden sich Gedanken in ihren Kopf. Aus der Bibel, aber sich selbst. Gedanken, die sie selbst produziert haben aus der Lektüre der Bibel. Aber der Heilige Geist, der erklärt uns den wahren Sinn der Bibel. Und hier im ganzen Brief steht diese Spannung. Was folgen wir? Unser Fleisch, das heißt unsere Gedanken, unsere Regeln, die wir selber produziert haben, oder Gott, der uns leitet und führt in jedem Moment? Das Gesetz, die Religiosität kann das Herz nicht verändern. Nur der Geist Gottes kann unser Herz verändern. Und darum müssen wir unser Fleisch kreuzigen. Ne? Unser Fleisch kreuzigen. Ja, warum? Weil unser Fleisch kämpft gegen den Geist. Unser Fleisch will, dass wir gesetzlich werden. Und der Geist Gottes will uns leiten, will uns führen. Aber dafür müssen wir das Fleisch kreuzigen. Unsere eigenen Überlegungen in Bezug zu den Willen Gottes müssen wir kreuzigen. Ja, muss ich hier ganz klar immer trennen. Unsere eigenen Überlegungen in Bezug zu unserem Weg als glaubende Christen. Nicht um andere Sachen. Das heißt, wenn es jetzt in Bezug zu, ich sag mal, zu unserer Arbeit, zu der Schule, zu der Wissenschaft, alles so, was Menschen analysieren, die Natur und so weiter. Okay, da setzen wir unsere Denkfähigkeit an. Aber in Bezug zu unserem Weg im Glauben, da müssen wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Kapitel 6, hier noch so ein Zeichen. Wie können wir erkennen, dass eine Person geistlich ist oder fleischlich? Der Gesetzliche neigt dazu, den zu verurteilen, der stolpert. Jetzt muss ich mich erinnern an dem Gleichnis von den guten Samariter. Ne? Der Priester ist vorbei und der, oh, schau mal, wie dreckig der da liegt. Ne? Der so schmutzig, den darf ich nicht anrühren, ansonsten werde ich unrein und so weiter. Ne? Ne? Sicher hat er gesündigt und so, dass Gott ihn bestraft hat oder so, versteht ihr? Ne? Das heißt, der Gesetzliche neigt dazu, den zu verurteilen, der stolpert. Ich habe noch diese Woche ein Video gesehen von einem Pastor, der hat erzählt von einem Pastor, der durch große Prüfungen gegangen ist und hat andere Pastoren besucht und angerufen und hat das erzählt. Oh Leute, ich gehe durch ein Tal, ich mache große Prüfungen durch, ich werde versucht und so, und niemand hat ihm geholfen. Niemand kommt und sagt, oh, ich lasse mich für dich beten, dass Gott dich hilft, dass Gott dir stärkt und so weiter. Die denkt, nee, du bist ein Sünder und so. Und viele denken auch, hoffentlich fällt er, damit ich dann seine Position einnehmen kann oder so. Ganz, ganz schlimm. Auch unter Christen ist es ganz, ganz schlimm. Viele, die denken, oh, schau mal, der Sünder, schau mal, der andere, wie kann er das machen? Wie kann er so hinfallen? Das ist der Gedanke der Gesetzliche. Er denkt, oh, ich bin so heilig, ich mache nicht so die schlimmen Sachen wie der andere. Aber der Heilige Geist lehrt uns, ihm zu helfen, dass er sich wieder aufrichtet. Der Heilige Geist sagt, geh hin und heb ihn hoch, wenn er hingefallen ist. Geh hin und umarm ihn, wie der Samariter, der barmherzige Samariter. Das ist ein Beispiel, was Jesus erzählt hat. Und Jesus war auch mit Sündern zusammen, aber nicht gesündigt. Er hat nicht gesündigt. Er war mit den Sündern zusammen, war Freund von den Sündern, aber hat nicht gesündigt. Ne? Der war so stark, hat gesagt, kein Problem, ihr nehmt Drogen, ich setze mich neben euch und nehme keine Drogen. Und wir sind trotzdem Freunde. So wie ich zum Beispiel eine lange Zeit bei den Georgius, den kennt die meisten von euch, dann haben wir uns da hingesetzt und der Georgius hat geraucht, eine nach der anderen, und ich habe nicht geraucht und hat ihm aus der Bibel gelesen und dann haben wir uns unterhalten über Gott und die Welt und so weiter, und dann bin ich nach Hause gegangen, versteht ihr? Ne? Oder auch in meiner Arbeit, da in der Firma, Vermögensberatung, da haben alle geraucht, und ich habe geschaut, aus welcher Richtung weht der Wind, und dann habe ich mich dahingestellt und der Rauch ging in der anderen Richtung und ich war da und konnte, hat mich unterhalten mit den anderen und so, Alle haben geraucht, nur ich nicht, Versteht ihr? Ich muss nicht sagen, ich rauche nicht, darum ziehe ich mich zurück, dann gehe ich da in mein Kämmerlein und bete, damit ihr Sünder euch bekehrt oder so, logischerweise beten wir, dass die Sünder sich bekehren, aber wir können denen nur erreichen, indem wir auch eine Brücke bauen, indem wir irgendwie Kontakt mit denen haben. Wir können nicht aus einem hohen Turm Menschen evangelisieren. Geht nicht. Wir müssen schon unter den Menschen sein. Und der Heilige Geist lehrt uns, Menschen zu helfen. Jesus hat Menschen geheilt. Warum hat er Menschen geheilt? Ganz wichtige Frage. Warum hat Jesus Menschen geheilt? Die Pharisäer sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, mach ein Zeichen, damit wir an dich glauben. Aber er hat kein Zeichen gemacht. Warum? Viele denken, dass Jesus Zeichen gemacht hat, nur um zu zeigen, oh Leute, schau mal, ich werde jetzt ein Wunder machen und dann zeige ich euch, wer ich bin, welche Macht ich habe. Wenn es dann so wäre, dann hätte Jesus ein Zeichen gemacht, als die Pharisäer ihn gefragt haben. Das wäre genau die Gelegenheit. Die haben gesagt, mach ein Zeichen und wir werden an dich glauben. Aber er hat kein Zeichen gemacht. Warum? Weil sein Beweggrund, um Zeichen zu machen, war die Liebe zum Menschen. Er hat gemerkt, oh, da leiden Menschen. Da leiden Menschen. Ich muss sich helfen. Und der Heilige Geist, der bewegt uns, Mitleid zu haben. Das Wort Mitleid bedeutet genau das. Mit zu leiden. Ne? Wenn andere leiden, dann leiden wir selber. Obwohl wir jetzt nicht krank sind, obwohl wir nicht hungern, aber wir haben diese Übertragung, ne? dieses Gefühl, oh, da leidet ein und das macht mich traurig und dann versuche ich zu helfen. Und Jesus hat dann die Menschen geholfen, weil Jesus geistgeleitet war. Wir wissen, dass alles, was Jesus getan hat, hat er durch den Heiligen Geist gemacht. Der Heilige Geist leitet uns, Menschen zu helfen und nicht zu verurteilen, wie diese eine Ehebrecherin ist zu Jesus gekommen und was hat Jesus gemacht? Die sagt, du Sünderin, nein, ne? Alle anderen, die Gesetzlichen haben das gemacht, Finger auf sie gezeigt, ne? Diese Sünderin, ne? Aber Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht, ne? Geh und sündige nicht weiter, aber sie wurde nicht verurteilt, sie wurde nicht umgebracht. Die Gesetzliche, die sind, tendieren immer so zu machen. Immer mit dem Finger auf die anderen. Oh, dieser ist ein Sünder, der andere ist ein Sünder, weil er diese Regel, dieses Gesetz nicht gehorcht und so weiter. Wie schlimm, wie böse. Aber der Geisterfüllte, der, wenn er sieht, oh, da hat einer ein Gesetz gebrochen. Warum hat er das getan? Ja, weil er schwach ist. Okay, wenn er schwach ist, lass mich ihm helfen. Lass mich für ihn beten. Lass mich ihn umarmen. Ne? Jetzt wieder so ein Nebenthema wie vorher. Warum gibt es falschen Lehrern? Hatte ich schon erwähnt. Ja, weil die finden es toll, andere an der Nase rumzuführen. Ne? Die führen das, für den ist das interessant. So, oh, der, die horcht das, was ich sage, der tut, was ich gesagt habe und so weiter. Ich bin wichtig in dieser Gemeinde. Ich habe in dieser Gemeinde das Sagen. Ja, ich kann hier manipulieren. Ne? Gut, auf der nächsten Seite auch ein Nebenthema. Was heißt Nebenthema? Ja, ein Thema, was verbunden ist, aber nicht so direkt. Wenn wir sagen, es gibt so viele schlimme Lehrer, ne? Was machen dann viele Menschen? Die sagen, okay, ich gehe nie mehr in der Gemeinde. Ich gehe in keine Gemeinde mehr, ne? Weil es so viele falsche Lehrer gibt. Ne? Das wäre ungefähr das Argument, wenn einer sagt, ich benutze Geld nicht mehr. Ja, warum? Weil es Falschgeld gibt. Ne? Ist unlogisch. Ne? Und so, ich gehe in der Gemeinde nicht mehr. Ja, weil es falsche Lehrer gibt. Was können wir tun, damit es mehr gute Lehrer gibt? Was können wir tun, damit mehr gute Lehrer gibt? Ich denke, Isaias, bist du dran, oder? Ne? Galater 6,6.
Nicht 5,6? Achso,
Ja, genau, da oben.
Ach so, auf Seite 50. Wer im Wort unterrichtet wird und wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern.
Nee, jetzt hat Jesaja ein Gesicht gemacht, was ihr sehen müsstet. Ne? Das hat mich auch, ich sag mal so, mich auch gewundert, dass es so ein Vers da steht. Ja, aber warum schreibt das Paulus? Ja, weil wir möchten nicht, dass es falsche Lehrer gibt. Wir möchten nicht. Das gefällt uns nicht. Das ist nicht gut. Ja, aber was können wir dann tun, dass die gute Lehrer immer mehr werden? Was können wir machen, um sie zu fördern? Da steht ein ganz konkreter Vorschlag. Ne? Ja, denen Geld geben, damit sie sich freuen, damit sie denken, okay, ich kann ne, langfristig arbeiten als Lehrer. Aber wenn er dann kein Geld bekommt, dann muss er sagen, okay, ich muss mal meinen Schuh an den Nagel hängen und was anderes machen. Ne? Versteht ihr? Das ist verbunden. Das ist einfach verbunden. Was wir wollen, wenn wir wollen, dass irgendwas gedeiht, dann müssen wir es auch gießen. Ganz logisch. Und darum sagt er auch, säen und ernten. Säen und ernten. Man muss geistlich säen, damit man geistlich erntet. Das heißt, er heißt, möchtet ihr gute Lehrer ernten, müsst ihr auch gute Lehrer säen. Ne? Dadurch, dass ihr sie mit Geld unterstützt. Paulus mahnt stark, wer gesetzlich ist, sät im Fleisch. Und wer geistlich ist, sät im Geist. Aber was Warum benutzt er dieses Bild von Säen und Ernten? Weil zwischen Saat und Ernte ist immer eine Zeit. Es dauert eine Zeit. Das heißt, es passiert nicht sofort. Versteht ihr? Es gibt Sachen, die nicht sofort passieren. Nur weil ich jetzt ein bisschen Geld gegeben habe zu einem guten Lehrer, heißt es nicht, dass morgen 50 gute Lehrer in der Gemeinde sind. Ne? Es geschieht nicht so schnell. Es geschieht im Laufe der Zeit. Es dauert. Es dauert, aber es ist immer eine Folge. Es wird passieren. Wenn wir richtig säen, wenn wir richtig gießen, dann werden wir auch richtig ernten. Darum sagt Paulus hier, Wolfgang, würdest du bitte lesen?
Hört euch nicht, Gott lästert. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird auch ernten. Galater 6,7.
Ja, ganz klar in diesem Bezug. Was wir säen, das werden wir ernten. Wenn wir gute Lehrer unterstützen, dann werden wir gute Lehrer ernten. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, weil schaut mal, wie viele schlechten Lehrer gibt es. In Brasilien gibt es so viele, im Internet ist es voll. Aber warum? Warum ist es voll mit Irrlehre im Internet? Weil Millionen Menschen die liken, ne? Die abonnieren die Videos von den Irrlehrern. Genau deswegen gibt es so viel. Wir denken, okay, ich gebe hier Millionen Klicks, ne? Mache ich weiter mit dem Unsinn. Und wenn ihr sagt, okay, da like ich nicht, da abonniere ich nicht, aber ich suche mir hier einen guten Lehrer und den klicke ich und abonniere ich, ne? Dann werden die anderen nachdenken. Warum klicken mich die Leute nicht an? Versteht ihr? Ne? Fördern, das Gute fördern und die Schlechten nicht fördern. Und so heißt es säen und ernten. Wenn wir das Gute säen, dann werden wir, wenn wir immer ne, die Lehrer anklicken, die gut sind, dann werden noch mehr Leute denken, oh, da schau mal, dieser Pastor, der klickt so viele ne, Klicks. Das heißt, ich meine jetzt ein ganz besonderer. Ich habe hier schon vor ein paar Wochen erzählt über einen Pastor, der der keine Gemeinde leitet, weil er sein Leben lang Pastor war, aber ist jetzt in Rente von seiner Arbeit als Pastor. Aber er arbeitet weiter säkulär. In Nordamerika lebt er. Er ist 70 Jahre alt und dadurch, dass er säkulär arbeitet, ist er ganz unabhängig. Er kann alles sagen, was er möchte. Versteht ihr? Er kann alles sagen, was er möchte. Und dann prangert er an die ganzen Fehler der Gemeinde. Aber er macht es in einer interessanten Art und Weise, in einer guten Art und Weise. Nicht, dass die Menschen die Gemeinden verlassen, sondern dass die Menschen jetzt kritischer werden und genau das hier machen. Dass die Menschen nicht mehr die schlechten Lehrer, die bösen Lehrer, die Irrlehrer unterstützen. Und jemand da laufen, der hat das versprochen, er hat jenes versprochen, er hat gesagt, das wird passieren und so weiter. Die rennen diesen falschen Propheten hinterher. Weil niemand denen die Augen öffnet. Dann muss jemand kommen und denen die Augen öffnen. Nicht, dass sie nicht mehr in die Gemeinde gehen, sondern dass sie kritischer werden. Dass sie anfangen, dass sie sagen, oh, dieser ist ein falscher Prophet, heute gehe ich wieder nach Hause. Und ruf mal den Pastor an, Pastor, schau mal, dieser falsche Prophet, solche Leute, die sind nicht gut für die Gemeinde. Ne? Und so weiter. Ja, weil die falschen Propheten, die werden immer applaudiert, weil die alles Mögliche versprechen. Und die Guten, die gehen da vorne hin und lehren und schlagen die Bibel auf und alle schlafen. Ne? Und sagen, oh, langweilig, langweilig. Und was macht dann der Pastor? Den lade ich nicht mehr ein. Versteht ihr? Weil alle schlafen und alle sagen, Pastor, ruf, lade nicht mehr so einen Langweiligen an. Ja, langweilig, aber weil er die Bibel ausgelegt hat. Und die Leute wollen nicht Bibel auslegen, sie wollen Spaß. Ne? Und Betty hat mir heute Nachmittag einen ganz wichtigen Spruch gelesen von Spurgeon. Ne? Und weil die Menschen in Brasilien so sagen, die sagen so, Politik und Religion diskutiert man nicht. Und Spurgeon hat gesagt, weil die Menschen keine Politik und keine Religion diskutieren, darum gibt es immer weiter die korrupten Politiker und die falschen Propheten. Versteht ihr? Ne? Weil die Menschen nicht kritisch sind, gibt es die immer weiter. Und Paulus sagt, Leute, lasst uns die Guten fördern. Okay, hier in diesem Beispiel mit Geld, aber es gibt hunderte andere Möglichkeiten, um zu sagen, du bist ein guter Lehrer, ich werde dich helfen, ne, und irgendwie liken, ja, nicht nur im Internet, aber irgendwie so, ne. Andere Leute erzählen, oh, da gibt's einen guten Lehrer und so, ne. Und wenn ein Irrlehrer ist und ein falscher Lehrer, dann andere Leute sagen, schau mal, dieser falsche Prophet, der verspricht uns den Blauen vom Himmel, aber er ist ein Lügner, ne. Geht da nicht hin, ne. Das heißt, die Falschen dann dämpfen. Und das heißt dieses Säen und Ernten. Wenn man das immer macht, im Laufe der Zeit werden die Guten immer mehr und die Schlechten immer weniger. Das ist dieses Prinzip von Säen und Ernten. Hinter diesem Kapitel liegt ein gemeindeinternes Mobbing, wo man Leute unter Druck setzt, sich beschneiden zu lassen. Auch heute werden Leute unter Druck gesetzt, sich an Regeln und Bräuche anzupassen. Es nennt sich nicht mehr Beschneidung, die Regeln haben sich geändert, aber die Gesetzlichkeit bleibt. Das ist, wir hatten ganz schlimme Erfahrungen mit Gesetzlichkeit in den letzten 2-3 Jahren. Ganz, ganz schlimme Erfahrungen, wo wir ganz klar gemerkt haben, Gesetzlichkeit führt zu allen möglichen Missbrauch, weil die Gesetzlichen, was machen die? Die gehen in der Gemeinde und sind da in der Gemeinde, ne, ich sag mal so, schön angezogen, und die setzen sich da hin und kloppen schöne Sprüche, versteht ihr? Ne? Und dann zu Hause, ne, vergewaltigen sie ihre Frau und schauen Pornografie und bekämpfen Kindermissbrauch nicht, die sehen alles zu. Aber in der Gemeinde alles schön da, ganz sauber und schön, ne, beten und predigen und dann zu Hause alles, was der Teufel will. Und woher kommt das? Woher kommt das? Das heißt, ne, Heuchelei ist der Name solcher Sache. Heuchelei heißt, das Äußere ist anders als das Innere. Was man da draußen ist, ist anders als was man zu Hause ist. Das ist Heuchelei. Heuchelei. Und wie entsteht Heuchelei? Durch diese Gesetze. Man sagt, hier in der Gemeinde musst du dich so und so benehmen. Und dann machen die Leute das und alle sagen, gut, perfekt. Du bist ein perfekter Christ, weil hier in der Gemeinde du dich so benimmst. Und die Menschen werden nicht gelehrt, auf ihr Herz zu schauen. Zu schauen, ja, was sagt der Heilige Geist? Wie leitet mich der Heilige Geist? Der Heilige Geist würde nie, ne, diesen Missbrauch von Kindern und andere Sachen unterstützen. Aber der Gesetzliche interessiert sich nicht dafür, was die Menschen leiden. Der Gesetzliche denkt, habe ich die Gesetze erfüllt? Gut, ich klopfe mir an die Brust, ich bin ein guter Christ. Und der, der Geist geleitet ist, er leidet mit den Menschen. Er kann, er verbindet das. Was ich zu Hause bin, das ist auch das Gleiche, was ich in der Gemeinde bin. Und darum ist die Ehrlichkeit total wichtig und darum heißt es auch, Geist geleitet zu sein. Das ist der Punkt. Darum ist die Gesetzlichkeit so schlimm. Gesetzlichkeit müssen wir hassen wie die Pest, weil das tötet den Geist der Menschen. Das schickt Menschen in die Hölle, die Gesetzlichkeit, weil dann die Menschen dann eine Fassade aufbauen und hinter dieser Fassade ist alles faul, wie Jesus gesagt hat. Ihr seid wie Gräbern, die bemalte, getünchte, wie heißt das, ne, auf Deutsch? Schöne Gräber. Was ist in ein Grab? Faul, ne? Fleisch, faules Fleisch. So sind die Heuchler, so sind die Gesetzlichen. Ihr äußerlich alles schön, die Gesetze einhalten, aber das Herz nur das denken, was der Teufel möchte. Das ist die Folge von Gesetzlichkeit. Es fängt ganz leise an. Der Teufel, der will das. Oh, folge dieser Regel und dieser Regel. So fängt es an und am Ende nach Zeiten, ne, sind die Leute nur noch hier. Äußerlichkeit, die Äußerlichkeit. Tatjana, würdest du bitte hier den nächsten lesen?
Denn in Christus Jesus gilt, wer der beschnitt, Unbeschnitten sein noch über unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Galater 6,15.
Ne? Ganz klar. Die ganze Frage, beschnitten sein, nicht beschnitten sein, diskutieren, ja, sollen wir beschnitten sein oder nicht beschnitten sein. Okay, zur Zeit war das wichtig und heute sind andere Diskussionen in der Tagesordnung. Sollen wir diese Regeln folgen oder nicht folgen und so weiter? Diese Diskussion, das interessiert Gott nicht, sondern eine neue Schöpfung. Das heißt, ob wir eine neue Kreatur sind, ob der Geist Gottes in uns ist und uns führt in Dienst, in Liebe. Das ist die Frage. Wenn in Christus gilt das, ob Christus in unser Herz lebt, das ist der Punkt, was für Christus wichtig ist. Und ganz zuletzt, auch ein wichtiges Wort möchte ich euch mitgeben auf dem Weg. Der letzte Vers ist sehr stark. Gnade sei mit euch. Weil ich habe jahrzehntelang solche Verse nicht verstanden. Jahrzehntelang in meinem Leben habe ich gedacht, ja, Gnade sei mit euch. Was heißt Gnade sei mit euch? Das ist ein Segen. Und wenn der Pastor oder der Pfarrer seine Hände ausstreckt und sagt, Gnade sei mit euch, dann ist es ein religiöser Akt, ein magischer Akt. Und dann fällt die Gnade auf seine Zuhörer. Nein, das ist völlig falsch. Gnade sei mit euch heißt, seid gnädig. Habt Gnade in euer Herzen. Das heißt, Gnade sei mit euch. Habt Gnade. Ne? Behandelt euer Mitmenschen gnädig. Das heißt, Gnade sei mit euch. Die Gnade ausüben. Aufhören, wie die Gesetzlichen. Ne? Die Gesetzlichen, die richten immer. Oh, der hat gesündigt und so weiter. Die Gesetzlichen machen das. Was sollen wir tun? Gnädig sein. Gnädig und sagen, oh, der ist hingefallen, der Arme. Verstehst du den Unterschied? Oh, der hat ein Problem, der Arme. So denkt einer, der geisterfüllt ist. Und der Gesetzliche, der denkt immer, schau mal, der Sünder hat wieder das gemacht und wieder das gemacht. Merkt ihr den Unterschied? Was immer wieder, ne? Das ganze Buch, Galaterbrief, durchzieht dieser Unterschied. Gesetzliche und geistgeleitet, ne? Und wenn wir uns entscheiden, okay, ich werde die Gesetzlichkeit hassen wie die Pest und werde mich leiten lassen vom Heiligen Geist, erfüllt werden mit dem Wunsch zu dienen, zu lieben, gnädig zu sein anderen gegenüber. Wenn ihr diese Entscheidung trifft, dann habe ich mein Ziel erreicht, was auch das Ziel vom Apostel Paulus ist. Amen? Amen. Amen.